Und das Audioaufnahmegerät läuft auch. Herzlich willkommen zur Linearen Algebra. Dann werde ich jetzt die Ankündigung, die ich gerade angefangen habe, einfach zu Ende sprechen. Ja?
Ist es dann auch 18 Uhr oder wie kannst du es dann erst später anschauen?
Moment, kommentiere ich gleich. Danke für die Frage, ich merke es mir. Also, was ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich ist ein Teil davon jetzt auch schon auf dem Video, aber ohne Ton. Hallo zu Hause, tut mir leid. Nächste Woche findet die komplette Lehre virtuell statt. Das heißt also, dass Sie leider nicht in den Hörsaal kommen dürfen. Und das heißt, dass wir uns diese Woche dann schon weihnachtlich verabschieden sollten. Das war der Grund, warum ich die Ankündigung gemacht habe. Denn das heißt, dass wir hier bitte am Donnerstag dann alle mit weihnachtlicher, lustiger Kopfbedeckung sitzen, möglichst. Andere weihnachtliche Dinge sind auch erlaubt. Gucken Sie einfach, was Ihnen einfällt. Und ich möchte am Donnerstag auch einen kleinen Gruß schicken an jemanden. Das erzähle ich dann am Donnerstag. Ich mache 10 Minuten früher mit der Vorlesung Schluss, damit wir dann hier 2 Minuten haben, einen kleinen Gruß zu schicken. Es geht um den technischen Support für alles, was wir hier so machen mit den Videos und so. Blablabla. Da brauche ich Ihre Unterstützung. Das machen wir am Donnerstag. Je mehr weihnachtliche Kopfbedeckung kommt, desto lustiger. Ich habe sogar mehrere. Jean-Luc hat auch eine. Und das machen wir jetzt alles schon am Donnerstag. Und nicht erst nächste Woche, so wie es eigentlich geplant war. Ja, er sieht wunderhübsch aus damit.
Oh, klar.
Also, Sie werden sich umgucken. Das ist also Donnerstag. Donnerstag, weihnachtliche Abschlussvorlesung. In der Woche drauf dann ganz normal weiter Vorlesung. Und es wird dann so laufen, dass die Videos zur Verfügung stehen, kurz nachdem hier die Aufnahme abgeschlossen ist. Diese gibt es also nicht um 18 Uhr live im Stream, sondern es gibt einfach die Aufnahme, so wie jetzt auch. Stream kriegen wir leider so spontan nicht hin. Könnten wir versuchen, aber die Videotechnik hier ist so, dass es besser funktioniert, das einfach aufzunehmen mit den wechselnden Einstellungen. Das funktioniert viel besser, als wenn ich hier einen Laptop mit Webcam aufbaue und versuche hier alles so einzufangen, live mit MLU-Con. Das können wir irgendwann gerne ausprobieren, aber nicht jetzt noch schnell kurz vor Weihnachten. Sondern es gibt dann einfach die Vorlesung. Ich tue so, als ob Sie da wären, halte die Vorlesung so ähnlich wie sonst auch. Dann können Sie sich später das Video angucken und der einzige Unterschied ist, dass ich mir Sie halt nur einbilde und Sie nicht live dabei sind. Tut mir auch ein bisschen leid, weil ich das mal schön finde hier mit Ihnen, aber vielleicht verstehen Sie auch das Anliegen des Rektorats an der Stelle, dass einfach möglichst viele Leute möglichst viele Kontakte reduzieren sollen, kurz vor dem Feiertag. Im Januar geht es dann hoffentlich in diesem Format weiter. Da müssen wir alle die Daumen drücken und uns alle vernünftig verhalten, dass das so klappt, denn ich finde es schön. Ich freue mich, dass alle Angebote genutzt werden und dass so viele weiter hier in den Hörsaal kommen, trotz FFP2-Maske, trotz Kontrollen, bla bla bla. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bei Ihnen bin. Was noch? Also, Donnerstag Weihnachtsdings, nächste Woche bitte nicht in den Hörsaal kommen. Ich glaube, das waren die wesentlichen Ansagen für den Moment. Was habe ich vergessen? Oder was möchten Sie jetzt noch fragen, bevor wir weitermachen mit dem Thema Basis und Dimensionen? Frage habe ich beantwortet. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie schnell das immer geht beim Workshop. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich da Dankeschön sagen möchte. Beim Workshop war das ja unglaublich, das war Freitagabend, sonst wie spät, und die Aufnahme war dann trotzdem ganz schnell da, die Videoaufnahme. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben unter anderem die Dimensionsformel für Faktorräume bewiesen. Ganz explizit haben wir uns da eine Basis angeguckt für so einen Teilraum, haben die ergänzt zu einer Basis für den ganzen Raum und haben daraus eine Basis für den Faktorraum gebastelt. Fertig war die Dimensionsformel. Und es geht weiter mit Dimensionsformeln. Die nächste, auf die wir jetzt hinarbeiten, ist eine für Summen von Teilräumen. Summen von Teilräumen und dafür eine Formel. Und das heißt zweierlei. Erstens müssen wir uns daran erinnern, wie das nochmal ging mit Summen von Teilräumen. Und zweitens brauchen wir auf dem Weg dahin so ein kleines Hilfsresultat, damit wir dann später im Beweis nicht den Faden verlieren, sondern uns auf das wesentliche Argument konzentrieren können. Deswegen, Lemma 317, deswegen heißt es Hilfslemma. Denn das ist die Art Lemma, die man später wieder vergisst und die man normalerweise dann auch nicht mehr braucht, sondern das ist ein Argument in einem größeren Beweis. Dafür haben wir unter unserer Generalvoraussetzung 2, also kein Körper, Power, endlich erzeugter Vektor oder K. Da haben wir jetzt 2 Teilräume, O und B von V. Wir haben eine Basis B für den Durchschnitt. Wir erinnern uns kurz, der Durchschnitt von 2 K-Teilräumen von V ist selber auch wieder ein K-Teilraum. Also ist es sinnvoll, da eine Basis herzunehmen. Die heißt jetzt B. Und da ungeschnitten B ein Teilraum sowohl von U ist als auch von W, können wir jetzt die Basis B, mit der wir hier angefangen haben, ergänzen. Und zwar einerseits zu einer Basis von U und andererseits zu einer Basis von W. Und das mache ich hier. Ich nehme also eine Basis B1 her von U, die B enthält. Und ich nehme eine Basis B2 her von W, Ergänzung. Und dann definiere ich noch eine Menge C. C soll die Menge B2 ohne B sein. Das ist also die Menge der Vektoren, die ich zur Ergänzung benutze, um aus B die Basis B2 für B zu basteln. Und dann behaupte ich, dass B1 vereinigt mit C linear unabhängig ist über K. Diese Menge nenne ich M und wir sehen gleich im Beweis, warum ich mir das alles so hernehme. Und die Idee dabei ist folgende, ich versuche mal das so grob zu umreißen, quasi den Denkprozess. Wir schauen uns später die Summe von U und W an. Und die Idee ist dann, eine Basis dafür zu basteln und die Dimension von U plus W zu bestimmen. Und um das zu machen, basteln wir aus einer Basis von U und einer Basis von W. Und es könnte halt sein, dass U und W in dem Vektorraum V so liegen, dass sie sich überschneiden. Und zwar in mehr als nur dem Nullvektor. Und immer dann, wenn Teilräume sich überschneiden, dann muss man bei der Wahl der Basis auch, also nicht nur bei der Wahl der Basis, sondern da muss man so gucken, wie groß ist die Überschneidung, wie liegt die da und könnte es sein, dass wenn ich jetzt versuche, eine Basis zu basteln, dass ich dann irgendwas quasi doppelt benutze und doppelt zähle. Und in der Dimensionsformel, die wir dann gleich beweisen, sieht man das auch, dieses Prinzip. Das ist also jetzt ein Hilfsnehmer auf dem Weg dahin, eine Basis zu basteln für U plus W und dabei zu berücksichtigen, dass es sein könnte, dass U und W mehr gemeinsam haben als nur die Null. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Was für Fragen haben Sie zu dem Lemma selbst? Bevor wir jetzt anfangen mit dem Beweis. Da sehe ich erstmal keine. Dann legen wir doch jetzt ein. Denn ab jetzt sind diese
nicht leer, sodass es auch sinnvoll ist, dass ich wieder Sachen rausnehme. Also zumindest für U und W möchte ich jetzt. Nee, für U geschnitten leer. U, W und U geschnitten leer. Nicht. Dann sind die Mengen B, B1, B2 nicht leer. Tatsächlich hätte mir gereicht, dass ich sage, dass das nicht der Nullraum ist, weil ich das dann hier und hier anschließe. Und in dem Moment, wo diese Mengen nicht leer sind, kann ich halt Elemente hernehmen und kann denen sinnvollen Namen geben und so. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Die Dimension von U, U ist nicht der Nullraum, ist jetzt mindestens 1, also eine natürliche Zahl. Dann kann ich der Dimension einen Namen geben. Zwei. Also n, die Dimension von U. Und jetzt möchte ich der Basis, den Elementen der Basis B1, die wir nach Voraussetzung haben, den möchte ich Namen geben. B1 ist Bn. Das ist jetzt eine etwas kürzere Schreibweise dafür, dass man sagt, seien B1 bis Bn aus V paarweise verschieden und so, dass B1 diese Menge ist. Das wäre super ausführlich, wenn ich das so beschreiben. Jetzt habe ich einfach nur den Elementen aus der Basis B1 Namen gegeben. Und dann brauchen wir noch Namen für die Elemente in der Menge C. Nochmal zur Erinnerung, um C zu bekommen, nehmen wir eine Basis B2, die nach Voraussetzung gegeben ist. Da haben wir mit B angefangen und haben das ergänzt zu einer Basis von B, die hieß jetzt B2. Und B2 ohne B, die Menge C, besteht aus den Vektoren, die wir zum Ergänzen benutzt haben, um aus B B2 zu basieren.
Sortiere die Linearkombination so, dass man sieht, welcher Teil aus B1 kommt und welcher Teil aus B2 kommt. C-Punkt. Nur damit wir das gleich besser unterscheiden können. Sein also Lambda 1 bis Lambda n und μ1 bis μn aus k. So. Das gilt. Der Nullvektor ist die Summe I gleich 1 bis n Lambda I mal. Wie heißen die Leute? Bi.
Funktioniert nicht. Die einzige Möglichkeit, wie diese beiden Linearkombinationen den gleichen Vektor geben können und einen Vektor hier raus, wo ich ja eigentlich mit der Basis w basteln kann, ist, dass der Vektor der Nullvektor ist und dass alle Koeffizienten 0 sind. Wie schreibe ich das jetzt kurz hin? Das ist jedes Mal dasselbe Problem. Das ist eine K-Linear-Kombination, oder das sind K-Linear-Kombinationen für V aus dem Schnitt von U und W. Einerseits in der Menge C, und wir merken uns nochmal, weil wir erinnern uns, dass das B2 U und B war. Andererseits in der Menge B1 und B1 enthält, das ist jetzt wichtig, wir haben B1 so gewählt, dass da eine Basis B für diesen Raum drin ist. Das heißt, dass ich V schreiben kann mit Elementen aus B, und das ist dann auch die einzige Möglichkeit, V zu schreiben. Aber jetzt habe ich hier diese anderen Möglichkeiten und das passt nicht zusammen. Hier benutze ich die ganze Zeit Lemma bei V. Also die Tatsache, dass man in einer linear unabhängigen Menge Vektoren auf höchstens eine Weise als linear Kombination schreiben kann. Die andere Möglichkeit ist, mit einer Basis zu argumentieren. Aber einfacher ist hier einfach die ganze Zeit lineare Unabhängigkeit zu benutzen, denn diese Menge C hier zum Beispiel, die ist jetzt ja, zumindest nachdem wir es hergenommen haben, keine Basis für irgendwas. Das ist es schon, aber den Teilraum betrachten wir gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine linear unabhängige Menge. Schreibe ich mal dazu. Hier verwenden wir mehrmals
deutlich, warum ich nicht wollte, dass wir das Argument da mitten in einem größeren Beweis haben. Denn Sie merken ja, dass das so ein bisschen tüdelig ist. Eigentlich geht es mir um den folgenden Satz. Und hier ist eigentlich wichtiger, dass man die Idee mitnimmt, wie man mit diesen Mengen arbeitet und wie man die lineare Unabhängigkeit benutzt. Eigentlich geht es mir um die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Und da müssen wir uns einmal kurz erinnern, was es eigentlich ist. Eine Summe von Teilräumen. Ich habe also jetzt wieder zwei Teilräume U und B von V, genau wie gerade. Und zur Erinnerung, die Summe dieser beiden Teilräume ist definiert als Menge aller Summen von einzelnen Vektoren, die ich bilden kann, indem ich mir jeweils ein U aus U schnappe und ein W aus W und die Summe bilde. Insbesondere liegt der komplette Teilraum U da drin, denn die Elemente aus U kann ich ja schreiben als klein u plus 0, also plus 0 Vektor. Dementsprechend liegen die da alle drin. Genauso liegen die ganzen Vektoren aus W da drin, weil ich die ja schreiben kann als 0 Vektor plus kleines w. Aber alle möglichen Kombinationen liegen halt auch noch drin. Deswegen kann das wesentlich größer sein als U und W und auch als die Vereinigung. Und das ist ein Teilraum. Die Vereinigung von zwei Teilräumen ist normalerweise kein Teilraum. Da fehlt normalerweise noch einiges. Aber so eine Summe von Teilräumen schon. Und dann ist es sinnvoll, sich nach der Dimension zu fragen. Und jetzt könnte man denken, Vorsicht, man könnte denken, naja, bei der Summe der Teilräume ist dann halt die Dimension die Summe der beiden Dimensionen. Aber wenn die sich überschneiden in mehr als nur den Nullvektor, dann zählt man sozusagen was doppelt. Das sei ja der Grund, warum ich das Bild gemeint habe. Wenn jetzt B1 wieder unsere Basis ist für U und B2 unsere Basis für W und man bastelt jetzt eine Basis für U plus W, dann könnte man ja auf die Idee kommen, einfach diese Menge hier zu nehmen. Aber wenn man dann zählt, dann sieht man, dass man die Elemente von B, also für die Basis für den Durchschnitt, den man sich ja genommen hat, dass man die doppelt zählt. Nämlich einmal als Bestandteile oder als Vektoren, die mitzählen für die Dimension von B. Und dann zählt man sie hier nochmal mit für die Dimension von U und dann hat man die doppelt. Und dann hat man Fehler. Dementsprechend ist nicht so überraschend, dass man jetzt hier diesen Fehler korrigiert, indem man einmal die Dimension für den Durchschnitt abzieht. Ergibt es Sinn, nach dem, was wir gerade gesehen haben? Das freut mich. Dank des Hill-Lemmas, wo wir die technischen Probleme schon geklärt haben, ist der Beweis für den Satz jetzt auch gar kein Problem. Wir haben nämlich mit dieser Menge m einen Kandidaten für eine Basis für die Summe und dann folgt die Dimensionsformel einfach. Das überlegen wir uns jetzt auf der anderen Seite. Ich werde hier schon wieder so derartig gegrillt, aber letztes Mal habe ich auch keine Verbesserung gemerkt, als ich irgendwas gemacht habe. Ich werde mal jemanden fragen, wie man die Heizung benutzt und ob ich irgendeine Einwirkungsmöglichkeit habe, hier die Temperatur zu verändern. Wie geht's Ihnen? Ist Ihnen auch so warm? Nee, Ihnen ist nicht warm? Okay, da heftiges Nicken, da heftiges Kopfschütteln. Okay, dann. Ich bin normalerweise so eine Frostbeule, wenn mir warm ist, dann heißt das schon was. Gut, was muss man denn zuerst klären? U und B sind Teilräume von V. V ist endlich erzeugt nach Voraussetzungen. Dann sind U und B auch endlich erzeugt. Das haben wir uns überlegt in der letzten Vorlesung. Dann ist auch die Summe endlich erzeugt und der Durchschnitt und alles, was hier rumläuft. Das heißt, dass es sinnvoll ist, für all diese Teilräume nach endlichen Basen zu fragen und die Dimension auch wirklich aufzurechnen. Da wird nirgends unendlich rauskommen. So, und dann haben wir noch den Basisergänzungssatz, der uns sagt, dass wenn wir jetzt anfangen mit einer Basis von U-Geschnitten B, dass wir die dann ergänzen können, einerseits zu einer Basis von U und andererseits zu einer Basis von B, sodass also dann das Bild genauso aussieht wie hier. Wir stellen also die Situation her, die wir in den Hill-Lemma gerade als Voraussetzung hatten. Und in Wirklichkeit war es natürlich umgekehrt, ne? Ich wollte diesen Satz beweisen und dann habe ich das Hill-Lemma geschrieben, damit es genau dazu passt. So macht man es. Fangen wir doch mit dieser Notation an. Klein b, eine K-Basis von kurz nachgucken. Ich kann noch einen Knopf jetzt nachgucken, oder? 3.11? Nee, 3.14 vielleicht? Moment, ich guck mal eben nach. Das war so ein Satz mit mehreren Teilen. Hier genau, Basisergänzung und Teilräume, 3.14. Den können wir da wunderbar zitieren. Ja, dann sieht das doch aus wie in dem kleinen Hilfslimmer vorher. Also gebe ich jetzt dieser Name, dieser Menge M auch wieder den gleichen.
Ich gebe der Menge wieder den gleichen Namen M.
Das wollte ich sagen.
Boah, Wortfindungsstörung.
Alles ist wie in diesem Bild. B ist eine Basis für U geschnitten. B1 ist das Ganze hier, ist eine Basis für U. Das Ganze hier drüben, B2, ist eine Basis für B. Und diese ganze Menge zusammen nenne ich M. Und dann zitiere ich direkt das Lemma mit der Frage 17, ist dann M. Und jetzt schreibe ich einmal hin, was M ist. M ist B1 vereinigt mit B2 ohne B. Und das ist linear unabhängig. Ups, vielleicht über K. Also müssen wir uns jetzt nur noch überlegen, dass das wirklich eine Basis ist für U plus W, beziehungsweise ein Erzeugungssystem, das reicht, ja, unabhängig sind wir schon, brauchen wir jetzt noch, dass es U plus W erzeugt. Schreiben wir jetzt nochmal hin, wir zeigen, dass das Erzeugnis von M gleich U plus W ist, und ich schreibe mal als Gedanke für uns zum Mitdenken dazu, warum wir das machen. Dann ist M eine Basis für U plus W und die Dimensionsformel leitet sich dann daraus ab. Das ist unser Hintergedanke, warum wir das machen. Dann sagen Sie es schon. Ja, wie gehen wir da ran? Hier steht eine Mengengleichheit und da haben wir zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, das Erzeugnis von M über K liegt in U plus W. Da können wir mal kurz drauf gucken. Wenn ich etwas als Linearkombination in M bastle, ich benutze schon wieder Lemma 223, Erzeugnis gleich Menge einer Linearkombination, die ich bilden kann. So, ich bastle was in M. Dann benutze ich einerseits Vektoren aus B1, das heißt, da lande ich in U. Und dann benutze ich vielleicht noch Vektoren hier, also aus B2. B oder nicht B ist mir jetzt gerade egal. Und dann lande ich in W. Das heißt, was auch immer ich hier bastle, wird insgesamt in U plus W landen. Deswegen habe ich hier schon mal die eine Richtung. Da das Erzeugnis von B1 gleich U ist und das Erzeugnis von B2 ohne B zumindest in B drin liegt, auch wenn es vielleicht nicht ganz B ist, aber das ist mir egal. Da haben wir also schon mal. Ich will mir jetzt also klar machen, oder ich möchte mir gemeinsam mit Ihnen klar machen, dass wenn ich einen Vektor hier auf der rechten Seite bastle, also kleines u plus kleines w, dass ich das dann als Linearkombination in m schreiben kann. Dann bin ich hier auf der linken Seite. Moment. mehr weiter. Ja, dann los. Kleines U fürs kleines W. Wieder denken wir zuerst nach. Ein kleines U kann ich mit B1 basteln, weil B1 eine Basis für groß U ist. Also insbesondere ein erzeugendes W. Ein kleines W kann ich basteln mit B2. Da brauche ich dann möglicherweise ganz B2. Aber es ist auch nicht so schlimm, denn wenn ich da etwas brauche, was in B liegt, dann kann ich das mitbenutzen, dass B ja auch eine Teilmenge von B1 ist. Das heißt, die Vektoren sind da. Die stehen halt hier nicht, aber die stehen da. Das heißt, in der Vereinigung sind sie auf jeden Fall. Anders gesagt, kann ich jeden Vektor aus U als Linearkombination in dieser Vereinigung schreiben und jeden Vektor aus B auch, denn alle Vektoren, die ich brauche, sind da. So, und jetzt addiere ich das. Kleines U, kleines B. Die Summe ist jetzt eine Linearkombination, wo vielleicht manche der Vektoren doppelt benutzt wurden, aber es macht nichts, dann fasse ich das halt zusammen. Auf jeden Fall benutze ich nur Vektoren hier, in dieser Vereinigung, also in M. Und deswegen liege ich tatsächlich in diesem Erzeugnis. Und das schreiben wir jetzt einfach nur noch hin. Jetzt ist ein V aus D. Also wirklich ganz ordentlich, wir nehmen einen Vektor her aus der Summe und zeigen, dass der im Erzeugnis von M liegt. Und zuerst schreiben wir das kleine V, so dass man sehen kann, dass es da liegt, nämlich als kleines U fürs kleines B.
Hier aus
haben in B1? Na, wir können ja mal kurz gucken. Angenommen, es gäbe ein Element, das hier in beiden liegt, sodass das also doppelt zählt. Dann ist es ein Element, das gleichzeitig in B1 liegt, also in U, und in B2 ohne B. Es wird also dann erzeugt, oder es ist ein Element, das in B2 liegt, aber nicht in B und gleichzeitig in B1. Das heißt, dass die Basen B1 und B2 das ein Element gemeinsam haben. Und das läge dann ja auch im Durchschnitt U geschnitten B. Man müsste es also mit B darstellen können. Dann hätte man aber, weil es ja auch eine Darstellung damit, also einmal so gibt und einmal mit dem B, hätte man dann wieder zwei verschiedene Darstellungen für das gleiche Element. Und das geht wieder. Das heißt, genau wie vorher können wir uns überlegen, dass diese beiden Mengen, B1 und B2 geschnitten ohne B, dass die kein Element gemeinsam haben können. Das ist eine disjunkte Frage. Und bei einer disjunkten Vereinigung kann ich die Elemente zählen, das sind ja alles endliche Mengen, deswegen ist es so einfach. Bei disjunkten Vereinigungen kann ich die Elemente zählen, indem ich die Elemente der Bestandteile zähle und dann die Summe bilde. Da mache ich gleich noch einen Kommentar dran hier als Gleichheitszeichen. Aber erstmal überlegen wir weiter. Ich habe jetzt also die Mächtigkeit von B1 plus, jetzt kommt dieser Teil, Mächtigkeit von B2 ohne B. Und erstmal mache ich hier weiter und gleich schreibe ich da noch die Begründung dran. So, wie zähle ich hier die Elemente? B ist eine Teilmenge von B2, deswegen ist das hier relativ einfach. Da zähle ich die Elemente, indem ich zähle, wie viele Elemente in B2 sind. Und dann ziehe ich ab, wie viele Elemente in B sind. Vorsicht! Wenn das keine Teilmenge von B2 wäre, dann wäre diese Art zu zählen im Allgemeinen falsch. Aber da B eine Teilmenge von B2 ist, kann ich das so machen. Ich zähle hier und ich ziehe ab, was ich weggenommen habe. Da habe ich also Mächtigkeit von B1 plus Mächtigkeit von B2 minus Mächtigkeit von B. Mächtigkeit von B1. B1 war eine Basis für U, also ist das die K-Dimension von U. Mächtigkeit von B2. B2 war eine Basis für W, also ist das die K-Dimension von W. B war eine Basis für den Durchschnitt, also das ist die K-Dimension des Durchschnitts. Und hier steht ein Minus. Das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt müssen wir noch ein paar kleine Fragezeichen klären. Erstmal hatte ich hier noch so einen Kommentar frei. Also das kann ich so zählen, da B1 geschnitten mit B2 und B. Warum es so ist, das lag wieder daran, das liegt wieder an der Eindeutigkeit der Darstellbarkeit von Elementen, wenn man einmal eine Basis hat. Und dann, da habe ich gerade ein, zwei skeptische Gesichter gesehen, überlege ich, ob ich vielleicht hier nochmal was begründen muss, beziehungsweise ob jemand nochmal ein Beispiel sehen muss oder möchte, warum man hier beim Zählen aufpassen muss bei Differenzen von Mengen. Wem ist nicht klar, dass man da aufpassen muss und dass es sein kann, dass das eine minus das andere falsch ist? Der braucht dann nochmal ein Beispiel. Okay, dann machen wir das sicherheitshalber einmal. Also wenn zum Beispiel, ich mache das jetzt mit Zahlen, nicht mit irgendwelchen Basiselementen. Also wenn zum Beispiel B2 aus den Zahlen 2, 3 und 4 besteht und B besteht aus den Zahlen 4, 5 und 6, was ist dann B2 ohne B? Naja, ich muss die Elemente aus B2 nehmen, die nicht in B liegen. Und das Einzige, was da interessant ist, ist die 4. Das heißt, ich habe hier diese Menge und wenn ich jetzt zähle, sehe ich, das sind noch zwei Leute. Wohingegen aber, wenn ich einfach Mächtigkeit von B2 minus Mächtigkeit von B gemacht hätte, ich bei 0 rausgekommen wäre. Da hätte ich Sachen abgezogen, die total egal sind, weil die ja gar nicht da drin sind. Das ist aufpassen. Aber hier hatten wir ja, dass B eine Teilmenge von B2 ist, deswegen habe ich das am Anfang so gewählt und habe das auch hingeschrieben. Und dann ist es richtig, das so zu machen. Da kann man einfach abziehen. So, an welcher Stelle wird jetzt noch was gebraucht? Noch eine zusätzliche Begründung oder irgendein Kommentar? Interessant ist jetzt der Spezialfall, wo U geschnitten B nur aus dem Nullvektor besteht. Das kann ja sein. Also bei Beispiel, R hoch 3, U ist der Teilraum, der von 1, 0, 0 erzeugt wird, W ist der Teilraum, der von 0, 0, 1 erzeugt wird. Die beiden haben nur den Nullvektor gemeint. Wenn ich da jetzt die Summe bilde, dann kann ich einfach sagen, naja, das ist die Dimension vom einen plus Dimension vom anderen, denn der Durchschnitt besteht ja nur aus dem Nullvektor, sodass also hier hinten bei dieser Dimension einfach nur 0 abgezogen wird. In dem Spezialfall, wo die beiden Teilräume, die wir betrachten, sich nur im Nullvektor schneiden, da stimmt sozusagen eine vereinfachte Form dieser Summenform. Und weil das schön ist und das Leben einfacher macht, möchte ich diesen Spezialfall jetzt auch nochmal betrachten. Da kommen wir zu direkten Summen. So, das machen wir jetzt schön langsam. Ups, ich brauche bestimmt irgendwas. So. Ich habe gerade mich bemüht zu motivieren, dass der Spezialfall, dass der Durchschnitt von diesen beiden Teilräumen U und W der Nullraum ist, dass der interessant ist. Da vereinfacht sich die Dimensionsformel für die Summe. Man muss den Durchschnitt nicht weiter beachten. Und diesen Spezialfall, den führen wir jetzt ein als direkte Summe. Wir haben also wieder die Voraussetzung von vorher. U und W sind Teilräume. Und in dem Spezialfall, dass U und W sich nur im Nullvektor schneiden, da verabreden wir ein Zeichen für die Summe von U und W, dass das deutlich macht. Wir machen dann nämlich um das Plus so einen großen Kringel und wir nennen das dann direkte Summe von U und W. Oder anders gesagt, jedes Mal, wenn da eine Summe von Teilräumen steht, U plus W, dann ist es sinnvoll, sich die Frage zu stellen, ist das eine direkte Summe oder nicht? Und um das zu entscheiden, guckt man sich den Durchschnitt an. Wenn der Durchschnitt nur den Nullvektor enthält, dann ist es eine direkte Summe, dann können Sie so einen Kringel drum machen, damit Sie das in Zukunft wissen und nicht jedes Mal überlegen müssen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es auch sinnvoll, dazu zu schreiben, dass das eine Summe ist, aber keine direkte Summe, für den Fall, dass es mal wichtig wird. So, das waren jetzt zwei. Aber manchmal haben wir halt viele Teilräume und nicht nur zwei, deswegen möchte ich die Notation gerne verallgemeinern. Und der erste Teil der Verallgemeinerung ist einfach nur die Summe. Ich habe jetzt also nicht nur zwei Teilräume, sondern ich habe viele, U1 bis UN, und möchte jetzt die Summe von all denen bilden. Und dann möchte ich einfach wieder das große Summenzeichen benutzen. Und es ist das, was man denkt. Die große Summe von U1 bis UN ist nichts anderes als die Menge aller Summen, die ich bilden kann, indem ich aus jedem der beteiligten Teilräume Summe mache. Und mit der gleichen Begründung wie vorhin, bei zwei beteiligten Teilräumen, liegen die beteiligten Teilräume da alle drin, weil ich die Vektoren ja schreiben kann als sie selber plus Nullvektor plus Nullvektor plus Nullvektor und so weiter. Und auch da kann ich jetzt wieder verallgemeinern, was heißt es da, eine direkte Summe zu sein. Und Vorsicht, das ist nicht das, was man vielleicht im ersten Moment intuitiv denkt. Die Bedingung für eine direkte Summe bei mehreren Summanden ist, dass wenn ich mir einen rausgreife und dann die Summe über den Rest bilde, dass da der Durchschnitt immer nur aus dem Nullvektor besteht. Und das ist nicht dasselbe, Warnhinweis in großen blinkenden Buchstaben, stellen Sie sich vor, ich sei eine Leuchttafel, das ist nicht dasselbe, wie zu fordern, dass die Einzelnen zu zweit immer nur den Nullvektor gemeint haben. Nicht dasselbe. Es ist ein bisschen komplizierter als das, deswegen steht das da so. Beispiel, es könnte sein, dass man mehrere Teilräume hat und die haben jeweils dann immer nur den Nullvektor gemeinsam, aber wenn man einen nimmt und die anderen kombiniert, dann plötzlich liegt was im Durchschnitt. So was kann passieren, einfach weil man ja basteln kann mit dem Vektor. Deswegen also Vorsicht, hier steht die Definition, bitte dann so nachprüfen, wenn Sie danach gefragt werden. Und hier ist die Abkürzung dafür. Wenn Sie mehrere Räume haben und die Summe bilden und wenn Sie feststellen, dass die direkt ist, dann machen Sie einfach um die einzelnen Pluszeichen so einen Kringel oder machen Sie es noch einfacher, ersetzen Sie das große Summenzeichen durch ein großes Kringel. Und das hat auch keine andere Bedeutung in dieser Vorlesung, sondern nur dieses große, fette Kringelplus können Sie gerne so benutzen. So, das veranschaulichen wir gleich ein bisschen. Gucken wir, ob es jetzt schon Fragen gibt. Vielleicht wollen Sie auch warten bis nach dem Beispiel. Das können Sie jetzt entscheiden. Wir gucken uns das Beispiel mal an. So, erstmal laufen wir uns warm. Wir sind in RF3. Das alles schön anschaulich. Der erste Teilraum heißt U1 und der wird erzeugt vom Vektor 1, 2, 0. Und der zweite Teilraum heißt U2 und der wird erzeugt vom Vektor 0, 3. Okay? Das haben wir erstmal. Und wir betrachten jetzt die Summe U1 plus U2. Und bevor wir weitermachen, möchte ich Sie fragen, was alle Vektoren in dem Teilraum B gemeinsam haben. Wenn Sie sich angucken, wie diese Vektoren aussehen, diese Tupel mit den Einträgen. Was haben alle Vektoren aus B, also aus U1 plus U2, gemeinsam? Ja?
Die letzte Komponente ist 0.
Genau, Dankeschön. Die letzte Komponente ist 0, denn das ist sowohl bei den Elementen aus U1 so, als auch bei den Elementen aus U2 und dann muss es auch bei allen möglichen Summen so sein. Hinten kommt nie irgendwie, ich meine, wo soll es herkommen? Hinten steht immer 0 und dementsprechend kann die Summe schon mal nicht der ganze Raum R3 sein. Da fehlen schon mal ganz viele Vektoren. Und solche Vorüberlegungen sind manchmal ganz praktisch bei Übungsaufgaben, damit man so eine Richtung hat. Also mal angenommen, ich frage Sie nach der Dimension, dann hat man da schon mal so einen ersten Einfall nach dem Motto, okay, 3 kann es schon mal nicht sein, das ist nicht der ganze Raum. Und tatsächlich zeigen wir jetzt, dass die Dimension 2 ist und dass die Summe direkt ist. Das gucken wir uns kurz an. Erstmal schaue ich mir ein Element an, was im Durchschnitt liegt und da benutze ich einfach nur die Definition des Erzeugnisses. Im Erzeugnis von dem ersten Vektor 1, 2, 0 zu liegen, also in U1, heißt, dass der Vektor beschrieben werden kann als skalares Vielfaches von 1, 2, 0. Im Vektorraum U2 zu liegen heißt, dass man beschrieben werden kann als skalares Vielfaches von 0, 3, 0. Ein Vektor im Durchschnitt muss also beides gleichzeitig erfüllen. Dann schreibe ich den mal so hin, dass man das sieht. Ich schreibe also jetzt mein kleines w einerseits als Lambda mal 1, 2, 0. Und dann habe ich halt hingeschrieben, wie das aussieht. Und dann schreibe ich es noch als μ mal 0, 3, 0. Und da sehe ich einen Tippfehler. Da muss dann stehen 0,3 μ,0. Das werde ich korrigieren. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich gehe mal mit der Maus dahin. Sagen Sie mir, ob Sie sehen, was ich meine. Also hier ist alles richtig mit dem Lambda. Und hier habe ich jetzt vorne den Skalar μ stehen und deswegen muss jetzt hier an der zweiten Stelle 3 mal μ stehen. Sehen Sie das? Ist das okay? Das werde ich korrigieren. Ja, und dann vergleichen wir einfach mal diese beiden Vektoren. Also Lambda 2 Lambda 0 und 0 3 μ 0. Die sind jetzt ja gleich. Oh, ich habe keinen Schmierzettel. Doch, hier ist mein Schmierzettel. Lambda 2 Lambda 0 gleich 0 3 μ 0. Ich habe einfach nur wieder die Einträge in den Vektoren verglichen. Und dann sehe ich, okay, hier die 0, die ist mir egal. Dann steht hier vorne eine 0, die ist mir nicht egal, denn jetzt muss hier auch eine 0 stehen. Also ist Lambda gleich 0. Und wenn Lambda gleich 0 ist, dann ist 2 mal Lambda auch gleich 0. Und diese 0 vergleiche ich mit diesem Eintrag und dann sehe ich, dass μ gleich 0 ist. So habe ich es gemacht. Ja, und da habe ich jetzt gesagt, dass man da gleich zwei Dinge draus schlussfolgern kann. Und das eine ist hoffentlich klar und das andere vielleicht nicht. Da müssen wir gleich mal fest drüber reden. Ich behaupte, dass man jetzt sehen kann, dass der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht. Okay, haben wir gerade gezeigt, ne? Und dann behaupte ich, dass man aber auch noch sehen kann, dass die Menge, die aus den beiden Vektoren 1, 2, 0 und 0, 3, 0 besteht, linear unabhängig ist über R. Wer sieht das jetzt nicht sofort? Wer braucht dazu noch ein paar Erklärungen? Okay, gucken wir uns die lineare Unabhängigkeit dieser Menge an. Wenn ich da eine Linearkonvention für den Nullvektor hinschreibe, mit diesen beiden Vektoren, dann steht ja sowas wie 0, 0, 0 gleich Lambda mal der erste plus μ mal der zweite. Das heißt, das sieht fast so aus, wie das, was wir da gerade gemacht haben, nur dass auf der einen Seite die Vorzeichen anders sind. Das heißt, man hätte dann sowas, wenn man das umformt, aber auf der einen Seite stünde dann zum Beispiel minus Lambda und minus 2 Lambda 0. Oder macht man den gleichen Vergleich mit den Einträgen und sieht auf die gleiche Weise, dass Lambda und μ 0 ist. Haben Sie eine Frage dazu?
Bei dem zum Beispiel 3 μ nicht 3 Lambda.
Habe ich gerade gesagt, ja, 3 μ. Genau, habe ich schon gesagt. Hier an dieser Stelle meinen Sie, ne?
Ja.
Genau. Ja, das habe ich gerade schon gesagt und das werde ich korrigieren.
Entschuldigung.
Macht nichts. Doppelt hält besser. So, jetzt haben wir also gezeigt, dass die Summe direkt ist von U1 und U2, denn der Durchschnitt besteht nur aus dem Nullvektor. Und wir haben gezeigt, dass wir eine linear unabhängige Menge gefunden haben, die diese Summe W erzeugt. Dementsprechend ist diese Menge eine Basis, und zwar eine mit zwei Elementen, und deswegen ist die Dimension 2. Okay? So, und ich habe hier extra hingeschrieben, dass man das Argument auch anders hätte machen können. Wir haben jetzt halt wirklich eine Menge hingeschrieben, mit zwei Vektoren, die diese Summe erzeugt, und die linear unabhängig ist, und damit ist es dann eine Basis, also ist die Dimension 2. Aber wir hätten ja auch die Dimensionsformel benutzen können, die wir uns gerade überlegt haben in dem Satz vorher, in dem Spezialfall der direkten Summe. Wie wäre das dann gewesen? Na, dann hätten wir gesagt, Dimension über R von T ist das gleiche wie die Dimension über R von U1 plus U2. Und jetzt merken wir uns, dass das eine direkte Summe war, denn mit dem Satz, ich glaube es war 18, ist das ja die Dimension von U1 plus Dimension von U2 minus Dimension des Durchschnittes. U1 wird von einem Vektor erzeugt. Das hat Dimension 1. Der Vektor, der U1 erzeugt, ist ja nicht der Nullvektor. Also ist die Dimension wirklich 1. Ansonsten wäre die Dimension 0. Plus Dimension von U2. Gleiches Argument. U2 wird von einem Vektor erzeugt, der nicht der Nullvektor ist, also ist die Dimension 1. Minus U1 geschnitten U2 bestand nur aus dem Nullvektor. Das ist also der Nullraum. Und der hat Dimension 0, also minus 0. Und was rauskommt, ist 2. Das wäre jetzt einfach eine andere Argumentation gewesen, um auch auf die Dimension 2 zu kommen. Gut, damit bin ich im Prinzip durch mit dem Thema. Und wir haben ganz am Anfang geklärt, dass W nicht der ganze Raum ist, denn in der letzten Komponente stand ja immer nur 0 und niemals was anderes. Und eine schöne Übungsaufgabe ist bei solchen Gelegenheiten immer, sich zu überlegen, was fehlt sozusagen noch. Welche Vektoren kann ich jetzt noch mit dazu nehmen, um ein größeres Erzeugnis, also eine größere Menge zu bekommen, die dann hoffentlich den ganzen Vektorraum erzeugt. Und mein Vorschlag ist, den Vektor 001 zu nehmen. Wenn ich den zu der Menge von vorher noch mit dazu nehme, dann habe ich insgesamt 3 Vektoren, kann zeigen, dass die eine linear unabhängige Menge bilden, die ganze auch 3 erzeugt. Oder was man auch machen kann, ist, man kann jetzt das Erzeugnis davon U3 nennen und kann dann zeigen, dass ganz V, also R hoch 3, die direkte Summe von W und U3 ist. Und das führe ich jetzt nicht im Detail aus, sondern ich habe jetzt quasi angedeutet, das sind jetzt die nächsten Schritte, die man machen kann, wenn man üben möchte, mit direkten Summen zu arbeiten. Und Sie sind eingeladen, das zu machen und sich bei mir zu melden, wenn Sie irgendwo festhängen. Dann sagen Sie einfach Jean-Luc Bescheid oder schreiben mir eine Mail. Und dann kann ich dieses Beispiel sozusagen noch fortsetzen und den Rest dazu noch erklären. Alles, was ich gerade angedeutet und nicht ausgeführt habe. Und jetzt nochmal die Frage. Was möchten Sie noch wissen zu Summen und direkten Summen, zur Dimensionsformel? Was ist da jetzt bei Ihnen noch so an Fragen aufgekommen? Kann zu dem Beispiel sein, kann aber auch allgemeiner sein. Sehe gerade nicht. Dann nähern wir uns dem Ende von Kapitel 3. Das war gar nicht, ist irgendwie sehr voll, so ist es viel los, aber es ist nicht sehr lang. Bei Kapitel 4 wird es ähnlich sein. Da ist auch viel los, aber es ist nicht sehr lang. Hier kommt Lemma 3.20. Und Lemma 3.20 war mal kleiner und das ist schon immer seit Jahren bei mir traditionell eine Übungsaufgabe, damit Sie lernen, mit direkten Summen zu arbeiten. Und ich habe das Lemma jetzt noch ein bisschen größer gemacht, weil ich gemerkt habe, dass gewisse Aussagen so ähnlich immer mal wieder gebraucht werden und dass es praktisch ist, wenn die irgendwo einfach stehen und man die zitieren kann. Das ist so ähnlich wie mit dem, wir hatten das davor schon ein, zwei Mal, da habe ich den gleichen Kommentar gemacht, das war mal anders und jetzt steht es da halt so, damit man alles schön zitieren kann. Genauso ist bei Lemma 23. Wir gucken uns das einmal an. Wir gehen im Kopf auch schon mal so ein bisschen durch, was man da so zu tun hat. Aber wir führen das hier nicht aus, sondern das sollen Sie in einer Übungsaufgabe machen. So, 2 Teilräume, U1 und U2, sind gegeben von V. Und die Summe der beiden soll W heißen. Und jetzt kommen haufenweise Aussagen. Und auf die Gefahr hin, dass es dann trotzdem in den Übungsaufgaben von manchen falsch gemacht wird, kommt hier wieder die große Leuchttafel. Wir zeigen jetzt, dass 4 Aussagen äquivalent sind. Wir zeigen nicht, dass diese Aussagen stimmen, sondern wir zeigen, wenn eine davon stimmt, dann stimmen die anderen auch. Das ist ein Unterschied. Und ich bitte Sie darum, wenn das dann als Übungsaufgabe kommt, sich daran zu erinnern, Sie sollen nicht zeigen, dass diese Sachen stimmen, denn die stimmen ja manchmal nicht. Sie sollen zeigen, dass wenn eins davon stimmt, dass dann die anderen auch stimmen. Und Sie haben in der Vorlesung auch schon gesehen, wie man sowas zeigt. Nämlich zum Beispiel, indem man mit einer Aussage anfängt und dann versucht, eine der anderen daraus zu folgern. Und dann aus der wieder die nächste und aus der wieder die nächste. Und vielleicht ist die beste Reihenfolge A, B, C, D, A. Vielleicht auch nicht. Gucken Sie mal, welche Richtungen besonders einfach gehen. Ich verspreche Ihnen, dass da ein paar Argumentrichtungen sind, die Sie fast geschenkt kriegen mit dem, was in der Vorlesung schon steht. Und dann gibt es so ein, zwei Richtungen, wo Sie selber noch ein bisschen überlegen müssen. Und das ist der Übungseffekt. Jedenfalls habe ich mir das so ausgedacht. Ich weiß ja nie, ob das so funktioniert, aber so habe ich mir das ausgedacht. Okay, sprechen wir durch, was gleichwertig ist. Also, die Aussage, dass B die direkte Summe von U1 und U2 ist, ist gleichwertig zu der Aussage, dass man jedes W aus W auf eindeutig bestimmte Weise mit Vektoren aus U1 und U2 schreiben kann. Und da sehe ich einen Indexfehler. Hier heißt es U1 aus groß U1. Werde ich gleich korrigieren. Ich mache das gleich. Ich stelle das gleich korrigiert ins Netz, bevor ich nach Hause komme. Das ist wiederum gleichwertig zur Aussage C. Nämlich, dass wir eine Basis für W basteln können, indem wir eine von U1 nehmen und eine von U2 und die einfach zusammenwerfen. Und die nächste Aussage ist, die Dimension der Summe ist das gleiche wie die Summe der Dimensionen. Das ist also ein Spezialfall der Dimensionsformel. Und ich erwähne das nochmal, weil es Ihnen Arbeit spart, wenn Sie das so kombinieren, dass Sie da einfach die Dimensionsformel benutzen. So, diese 4 Aussagen sind gleichwertig. Gucken Sie, in welcher Reihenfolge Sie die jeweiligen Folgerungen da beweisen wollen. Aber wichtig ist, dass Sie nicht versuchen zu zeigen, dass das alles stimmt, was da steht, sondern dass Sie versuchen zu zeigen, wenn eins davon stimmt, dann stimmt auch. Ja, so sieht's aus. Und das hat viele praktische Anwendungen, was da steht. Immer dann, wenn wir direkte Summen sehen, und das wird im Laufe der Vorlesung immer mal wieder kommen, dass wir uns wirklich speziell auf direkte Summen konzentrieren, und dann ist es super praktisch, wenn man all diese Sachen anwenden kann. Und was auch super praktisch ist, ist die Definition einer geordneten Basis. Bisher war es so, dass wenn wir uns eine Basis hergenommen haben, dass es dann immer eine Menge von Vektoren war. Bei Mengen spielt die Reihenfolge keine Rolle. Und das ist auch der Grund, warum ich dann häufig sowas gesagt habe wie, die Linearkombination ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Summanden. Denn man konnte ja die Basisvektoren quasi in einer anderen Reihenfolge hernehmen und dann steht da auch eine Summe, wo die Sachen in einer anderen Reihenfolge da stehen. Und es gibt Situationen, später, spätestens in Kapitel 5, möglicherweise auch schon in Kapitel 4, je nachdem, wie sehr wir da schon ins Detail gehen bei den, so bei den Kleinigkeiten, wo auf einmal die Reihenfolge der Basisvektoren eine Rolle spielt. Ja, in Kapitel 4 kommt es mindestens einmal schon vor. Da legen wir uns fest auf eine Reihenfolge, wie wir die Basisvektoren hernehmen und damit was machen. Und das wird dann später immer wichtiger, wenn wir Abbildungsmatrizen hinschreiben. Dann kommt es plötzlich darauf an, in welcher Reihenfolge wir bei den Linearkombinationen die Basisvektoren hernehmen. Das Problem ist, dass wir dafür momentan noch keine Sprache haben. Denn momentan ist eine Basis halt einfach eine Menge. Ich gebe den Sachen Namen, aber ich sage nicht, dass ich mich auf eine Reihenfolge festlege. Und dafür brauchen wir geordnete Basen. Ich fange jetzt mal an mit der geordneten Standardbasis von K und N, weil das das ist, was wir uns sofort vorstellen können. K ist irgendein Körper, der hat eine 0, der hat eine 1, sodass ich also dann was hinschreiben kann, was aussieht wie die Einheitsbasis. Wir hatten das schon für R auf 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Und dasselbe kann ich jetzt machen für jeden Körper und auch für jede Dimension. Wenn mein Körper jetzt halt irgend so ein komischer Körper K ist und die Dimension ist 5, dann habe ich jetzt mit der Sprache der geordneten Standardbasis eine Möglichkeit zu sagen, dass ich mir die besondere Basis hernehme, 1K, 0K, 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 1K, 0K, 0K, 0K und so weiter. Die 1 wandert immer weiter bis ans Ende, 0k, 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 1k. Fünf Vektoren, immer mit genau einer 1 und die wandern immer eine Stelle weiter. Das ist eine super einfache, super praktische Basis, die ich mir jetzt für jede Dimension über jedem Körper k hernehmen kann, die immer definiert ist. Immer dann, wenn ich so Tupel habe, habe ich so eine Art Standardbasis. Bei Matrizen kann man es genauso machen. Bei Matrizen der Größe 2x2 bei R zum Beispiel könnte ich sagen, dann nenne ich auch etwas die geordnete Standardbasis, indem ich nämlich dann einfach in den Matrizen lauter Nullen stehen habe und immer nur eine 1 und die wandert dann eben auch so rum. Muss ich mir nur vorher überlegen, wie die wandert, dann könnte ich da auch sowas definieren. Es gibt also verschiedene Kontexte, in denen sowas wie eine geordnete Standardbasis Sinn ergibt. Ich habe jetzt mal mit K und N angefangen. Und beides ist wichtig. Standardbasis von wegen Nullen und Einsen und geordnet, weil ich die Reihenfolge festlege. Und es gibt zwei Erkennungszeichen bei mir dafür, dass ich jetzt über eine geordnete Basis spreche und nicht einfach nur über eine Basis. Erkennungszeichen 1, ich schreibe ein Tupel und keine Menge. Wenn Sie also bei mir so Basisvektoren sehen, B1, B2, B3 meinetwegen, der Vektorraum möge jetzt mal Dimension 3 haben, drei Basisvektoren, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann daraus eine Menge machen, dann ist es einfach nur irgendeine K-Basis. Wenn Sie aber sehen, dass ich da ein Tupel hinschreibe, dann ist klar, es ist eine geordnete Basis und die Reihenfolge ist ab jetzt festgelegt. Und bei allen Linearkombinationen schreibe ich es immer in dieser Reihenfolge hin und niemals anders. Und es gibt noch ein zweites Erkennungszeichen. Nämlich dann, wenn ich das nicht so explizit hinschreibe, sondern wenn ich einfach sage, sei irgendwas eine Basis. Na, sei B eine K-Basis von V, dann ist B einfach eine Menge, so wie sonst auch. So wie immer bisher. Wenn ich gerne möchte, dass das Ganze geordnet ist, dann kommt ein Hütchen auf die Basis. Sie erkennen also geordnete Basen daran, dass sie einen Hut aufhaben. Wenn ich schreibe, sei B Hut eine geordnete K-Basis von V, dann muss das ein Tupel sein und die Reihenfolge der Vektoren ist festgelegt. Okay? Das als Vorwurf, das kommt später alles nochmal ordentlich, aber ich möchte das jetzt schon mal motivieren. Manchmal ist die Reihenfolge egal, Menge, kein Hut. Manchmal ist die Reihenfolge wichtig, Tupel, Hütchen auf. Okay? Oder halt Weihnachtsmann küssen, aber ich kann nicht so gut so schnell Weihnachtsmann küssen malen. Wir hatten schon Cowboy-Hüte auf Basen, das ist schon passiert. Okay, das war, glaube ich, alles, was ich jetzt erstmal noch zu Kapitel 3 sagen darf. Fragen, Wünsche, Beschwerden? Sie dürfen kurz nachdenken, ob Sie noch was fragen möchten. Und dann kommt Kapitel 4. Der Abend ist noch jung. Wir gucken da jetzt noch rein. Tatsächlich gebe ich Ihnen mal was zum Draufgucken und Wiederholen und Erinnern und ich wische ein bisschen die Tafel. Wir wiederholen jetzt nämlich einfach nur kurz, was nochmal Vektorraumhomomorphismen sind und was die Homomorphie-Eigenschaft ist und was wir da schon wissen. Stichwort Kern, Bild, solche Sachen bitte einmal auf sich wirken lassen, erinnern, nochmal kurz überlegen, was haben wir da schon alles so gezeigt. Das ist der Erinnerungsteil und ich wische jetzt die Tafel, dann können wir danach die neuen Begriffe ansehen. Vektorraumhomomorphismus heißt Verträglichkeit mit der Vektorraumaddition, Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation auf beiden Seiten. Der Kern besteht aus den Elementen, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Das Bild ist die Menge der Bilder, bla bla bla, Rechenregeln. Und jetzt kommen die besonderen Homomorphismen, die besondere Namen haben, einfach weil es manchmal so einfach beim Schreiben mir zumindest dann so rausrutscht, dann muss ich das nicht jedes Mal erklären, und weil es auch manchmal kürzer ist. Und außerdem finden Sie es vielleicht in Büchern und so besser. Wir klären das jetzt einmal. Monomorphismus ist eine Abkürzung für injektiver Vektorraummonomorphismus. Epimorphismus ist eine Abkürzung für surjektiver Vektorraummonomorphismus. Isomorphismus ist eine Abkürzung für bijektiver Vektorraummonomorphismus. Oder anders, Mono plus Epi gleich Iso. Endomorphismus ist eine Abkürzung dafür, dass der Vektorraumhomomorphismus von dem Vektorraum in sich selbst geht, endo, in sich selbst hinein, intrinsisch. Und da gibt es später auch noch eine Abkürzung für die Menge aller Endomorphismen, weil wir das irgendwann brauchen. Irgendwann gucken wir uns immer nur einen Vektorraum an. Das heißt, Start- und Zielvektorraum sind einfach der gleiche. Und jetzt kommt die Krönung von dem Ganzen. Ein K-Automorphismus ist ein Vektorraumhomomorphismus, wo alles zusammenkommt. Das heißt, geht von dem Vektorraum in sich selbst, ist ein Homomorphismus und ist bijektiv. So, viel schöner wird es nicht. Und da wir öfter mal diese speziellen Homomorphismen hernehmen, gibt es jetzt Abkürzungen. Also wie gesagt, Endo kommt später auch noch als Abkürzung, aber für den Moment brauchen wir das noch nicht. Ich möchte abkürzen, HomKVW soll sein die Menge aller Homomorphismen von V nach W über den Körper K. Das möchte ich nicht jedes Mal immer alles ausschreiben. VR-HOM oder BROM ist auch eine Abkürzung, die ich sehr gerne benutze. Und es passt auch irgendwie zum Auto. Und dann haben wir noch GLV, die volle lineare Gruppe von V. Das sind alle Vektorraumhomomorphismen von V in sich selbst, die bijektiv sind. Das ist also eine Abkürzung für die Automorphismen. Und Sie können immer K-Vektorraumhomomorphismus und K-lineare Abbildung gleichwertig benutzen. Beides ist okay. Ich werde in der Vorlesung mal das eine, mal das andere sagen. Sie können mal das eine, mal das andere sagen. Und in der Literatur finden Sie halt auch beides. Und dann ist hier noch eine Abkürzung, bei der ich weiß, dass ich mich irgendwann freuen werde, dass ich sie habe. Und auch das finden Sie halt manchmal in Büchern. Und so wissen Sie dann, was es wahrscheinlich heißt. Wenn zwei Vektorräume so sind, dass es einen K-Isomorphismus von dem einen in den anderen gibt, dann wollen wir das gerne abkürzen und sagen, die sind K-Isomorph. Wir werden später sehen, dass es ein ganz einfaches Kriterium gibt, um zu sehen, ob zwei Vektorräume über den gleichen Körper K-Isomorph sind. Babyleicht. Müssen wir ein bisschen arbeiten, aber dann ist es babyleicht. Und damit wir das nicht jedes Mal so hinschreiben müssen, gibt es halt dieses, naja, K-Isomorph, und es gibt ein Zeichen dafür, das ist dieses Gleich-Tilde. Ich glaube, in Tech ist Simeck Gleich-Tilde und Kong ist doppelt gleich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verwechsel die beiden immer. Es kann sein, dass es mir passiert, dass ich Folgendes mache. In der Vorlesung mache ich da vielleicht noch so ein K, einfach um zu zeigen, K ist K. Das bedeutet dann nichts anderes als das im Kontext dieser Vorlesung. Wenn Sie mich dabei ertappen und verwirrt sind, dann fragen Sie mich nach. Es gibt einen Grund, warum mir das manchmal passiert. Es gibt nämlich eine Spezialvorlesung, die ich jetzt gerade parallel halte, Darstellungstheorie. Darstellungstheorie ist sozusagen lineare Algebra Teil 3 mit ein bisschen Gruppen. Sehr schön, sehr spannend, macht sehr viel Spaß. Jetzt halte ich die beiden gleichzeitig und dann kann es sein, dass ich dann in meinem Kopf mehr Informationen hinschreibe, als wir hier eigentlich brauchen, denn Sie kennen ja nur das. Aber meine Darstellungsleute kennen halt verschiedene Versionen davon, die verschieden stark sind. Und dann kann es passieren, dass ich da mir noch was dran male, weil ich kurz im falschen Film bin. Dann einfach nachfragen.
Ja, ich könnte fragen. Ja. Gerade darauf bezogen, müssen wir das auch immer explizit kennzeichnen, oder ist es, sofern es jetzt nicht explizit irgendwie in der Aufgabe anders formuliert, ist eh klar, dass wir von R reden?
Oh, es ist überhaupt nicht klar, dass wir von R reden.
Okay, also
nee, es ist sozusagen klar, dass wir von einem allgemeinen Körper reden, K. Der ist immer gegeben in der Voraussetzung, den müssen Sie nicht
hinschreiben. Also wenn wir die Grundvoraussetzung gegeben haben,
ja, ist es dann Grundvoraussetzung ist K.
Wenn wir zum Beispiel einfach sagen, das ist linear abhängig, dann müssen wir dann sagen, das ist R linear abhängig.
K linear abhängig.
Wenn KR ist?
Nein, KR abhängig.
Okay.
Der Körper gehört unbedingt dazu. weil lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit vom Grundkörper abhängen. Deswegen schleppe ich das mit, weil es wichtig ist. Wenn der Körper sich verändert, können diese Eigenschaften nicht verändern. Ja, muss man dazu schreiben. Ja, die Frage ist gut. Das ist wirklich wichtig. Wenn Sachen aus dem Kontext klar sind, dann mache ich das so, dass ich das in Klammern schreibe und sage, muss man im Kontext nicht dazu sagen. Aber wenn ich selber mich so konzentriere und das ständig mit dazu schreibe, dann deshalb, weil es wichtig ist. Und weil man es eben nicht einfach weglassen kann. Was Sie aber machen können bei längeren Aufgaben ist, dass Sie oben einmal so drüber schreiben, hier der Körper K ist immer der gleiche, deswegen schreibe ich jetzt immer nur bla. Das können Sie machen. Und dann, es muss halt einmal dastehen, damit klar ist, dass Sie wissen, dass Sie jetzt immer über den gleichen Körper arbeiten. Dann können Sie es abkürzen. Generell dürfen Sie ja gerne mal Ihre eigenen Abkürzungen einführen und dann benutzen. Wir gucken uns noch ein Beispiel an, um ein bisschen in diese Begriffe reinzukommen. Und um uns nochmal daran zu erinnern, wie das mit der Homomorphie-Eigenschaft bei Vektorraumhomomorphismen funktioniert. Also die Generalvoraussetzung, die ich hier die ganze Zeit benutzen möchte, Generalvoraussetzung 3, die ist jetzt nur um einen weiteren Vektorraum B erweitert, also einen Körper K, den wir jetzt immer haben, einen Vektorraum V, den wir immer haben, und einen Vektorraum W, den wir immer haben. Und jetzt möchte ich eine Abbildung Phi einführen, von V nach V, die einfach nur jeden Vektor auf das additive Inverse wirft. Und das additive Inverse kann ich schreiben als minus 1 des Körpers mal Vektor. Das ist eine Abbildung, die mit einem skalaren Vielfachen funktioniert. Solche Abbildungen haben wir schon gesehen. Da wissen wir also, dass das Homomorphismen sind. Und ich behaupte jetzt, dass das sogar ein Automorphismus ist, also bijektiv. Dafür müsste man dann also jetzt noch Injektivität und Sojektivität zeigen. Die Homomorphie-Eigenschaft haben wir schon. Müssen wir uns halt erinnern, was wir da schon wissen. Und eine Möglichkeit, Bijektivität zu zeigen, ist, dass man eine Umkehrabbildung sucht. Und wenn Sie jetzt überlegen, warum war das nochmal so, was ist da los und was war nochmal der Kern, dann empfehle ich Ihnen zur nächsten Vorlesung noch einmal kurz nachzuschauen, was haben wir schon zum Thema Vektorraumhomomorphismen gemacht, zum Beispiel am Ende von Kapitel 2. Noch einmal kurz gucken, was stand das schon so in irgendwelchen Lemmata drin und wiederholen, damit bei den Beispielen, die jetzt kommen, Sie an der Stelle dann besser mitdenken können. Hier sind noch zwei Beispiele, damit schließen wir dann auch. Ich habe hier den Körper R und die Vektorräume R Quadrat, schön einfach, R hoch 4, 4 Tupel, auch schön einfach, und eins meiner Lieblingsbeispiele, 2 mal 2 Matrizen über R. Und da habe ich jetzt einen Teilraum mir hergenommen, der soll B heißen. Der besteht aus den Diagonalmatrizen. Diagonalmatrizen sind diejenigen, bei denen nur auf der Diagonale etwas von 0 Verschiedenes steht. Und die kommen sozusagen in zwei Geschmacksrichtungen. Wenn ich einfach nur Diagonalmatrix sage, dann meine ich, dass außerhalb der Diagonale alles 0 ist. Aber was auf der Diagonale steht, ist mir egal. Es dürfen auch verschiedene Sachen sein. Und dann gibt es noch die speziellen Diagonalmatrizen, bei denen ich dann sagen würde, skalare Vielfache der Einheitsmatrix, um den Unterschied deutlich zu machen. Das sind die, bei denen außerhalb der Diagonale alles 0 ist, aber ich verlange, dass auf der Diagonale auch überall dasselbe steht. Das ist ein bisschen speziell. Bei dem Raum hier, bei dem W, verlange ich nicht, dass auf der Diagonale dasselbe steht. Deswegen habe ich da zwei unterschiedliche Bezeichnungen für die Variablen. Ansonsten hätte ich da zwar das gleiche geschrieben. Ich sage das deshalb, weil ich die Frage jetzt ja schon ein paar Mal hatte, bei anderen Beispielen. Ist das okay? Ist der Unterschied klar? Das gleiche oder eben unterschiedliche Sachen. Und das eine ist ein Vektorraum mit Dimension 2. Man kann sich eine Basis hinschreiben, die aus zwei Matrizen besteht, 1, 0, 0, 0 und 0, 0, 0, 1. Der andere kommt mit einer Basismatrix aus, nämlich zum Beispiel mit der Einheitsmatrix der Größe 2. Alle skalaren Vielfachen davon bilden die Diagonalmatrizen, wo auf der Diagonale auch jeweils dasselbe steht. So, jetzt bin ich schon wieder ganz doll vom Weg abgekommen. Ich wollte Abbildungen mit Ihnen besprechen. Und zwar heißt die eine Alpha, die geht von R Quadrat nach W und da bilde ich das Tupel XY einfach ab auf die Matrix X00Y. Das sieht irgendwie schön einfach und natürlich aus. Was soll da jemals schief gehen? Ein schöner Vektorraumhomomorphismus, können wir uns gleich näher angucken. Dann haben wir Beta. Beta geht von V nach R hoch 4. V war der Vektorraum aller 2×2-Matrizen über R. Was mache ich? Ich nehme die Matrix und bastel daraus ein Viertupel. Auch wieder ganz einfach. Aus der Matrix ABCD wird das Tupel ABCD. Auch wieder total natürlich, total einfach. Und so sieht man, dass man zwischen den Matrizen und den Tupeln quasi hin und her gehen kann. Und die Abbildungen, die das tun, sind Vektorraumhomomorphismen. Da muss man vielleicht einmal kurz hingucken, sich klar machen, dass die Homomorphie-Eigenschaft wirklich gilt. Das ist hier aber jeweils nur so ein Einzeiler. Und ich behaupte, dass sie sogar bijektiv sind. Und wir halten kurz inne und überlegen, was man tun muss. Wir haben die Eigenschaften Injektivität und Sujektivität, die wir zu Fuß nachrechnen könnten. Wenn wir die Homomorphie-Eigenschaft haben, können wir bei Injektivität abkürzen, indem wir den Kern angucken. Denn wir wissen ja, injektiv heißt, der Kern besteht nur aus dem Nullvektor. Das könnte man machen. Oder man könnte nach einer Umkehrabbildung suchen. Vielleicht geht das ja auch rückwärts. Und dann kann man sich die Bijektivität überlegen mit einer Abkürzung. Es gibt also hier ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und es ist wieder eine Einladung an Sie, sich zu überlegen, wie würde ich das machen? Welche Argumente würden mir jetzt zuerst einfallen? Und dann kann man so vergleichen, was geht schnell, was dauert ein bisschen länger. Und zum Schluss möchte ich eine Abbildung einführen, die wir in verschiedenen Spielarten später ganz oft brauchen und die auch ein Hinweis darauf ist, warum die Reihenfolge der Basisvektoren manchmal wichtig ist. Was mache ich nämlich jetzt? Ich nehme mir irgendeinen endlich erzeugten Vektorraum V her, n soll die Dimension sein und ich nehme irgendeine Basis her. Die Basisvektoren heißen b1 bis bn. So, jetzt kann ich, weil es eine Basis ist, jeden Vektor aus V als Linearkombination schreiben und zwar auf eindeutige Weise. Haha, eindeutige Weise, da kann ich jetzt natürlich die Summanden noch irgendwie vertauschen. In dem Moment, wo ich die Reihenfolge der Basisvektoren festlege, wo ich also zu einer geordneten Basis übergehe, und festlege, dass ab jetzt bei allen Linearkombinationen immer diese Reihenfolge eingehalten werden muss, dann wird das Ganze plötzlich wirklich eindeutig und dann kann ich jedem Vektor aus V ein Tupel zuweisen und in dem Tupel stehen in der richtigen Reihenfolge die Skalare, die ich benutze, um die Linearkombination hinzuschreiben für den Vektor. Das ist also wie ein Kochrezept. Man nehme den Vektor, man gucke sich die Basis an, beachte die Reihenfolge, man schreibe die Linearkombination hin und dann nehme man die Skalare in der richtigen Reihenfolge und schreibe sie in ein Tupel. Und die Abbildung, die das tut, habe ich Sigma genannt. Die geht von V nach K hoch N. Sie geht deshalb nach K hoch N, weil ja die Skalare aus K kommen und weil ich insgesamt N solche Skalare brauche. Also N. Das ist die sogenannte Koordinatenabbildung. Und die Koordinatenabbildung landet immer in K hoch N, wobei N die Dimension ist. Aber sie hängt von der Basis ab, mit der man angefangen hat. Wenn wir uns die Koordinatenabbildung später also noch genauer anschauen, dann wird da immer so ein Index dran sein und dieser Index wird eine behütete Basis sein. Eine geordnete Basis. Denn es hängt dann ja nicht nur von den Vektoren selbst ab, sondern auch von der Reihenfolge, wie das Tupel aussieht, das da rauskommt. Und in meinem Hinterkopf bastle ich an einer Übungsaufgabe, die irgendwie motiviert, warum das so wichtig ist, diese ganzen Details. Da kommt dann vielleicht noch was. Ja, und das ist auch der Hinweis, mit dem ich hier schließen möchte. Natürlich wird es Übungsaufgaben geben, wo Sie mit solchen Abbildungen arbeiten sollen. Natürlich mache ich dann auf Wunsch auch gerne Podcast-Folgen zu verschiedenen Details an dieser Stelle. Und als kleinen Ausblick, was wir am Donnerstag dann beweisen, zeige ich Ihnen schon mal das nächste Lemma. Das ist quasi die Fortsetzung von dem, was wir am Ende von Kapitel 2 gemacht haben. Sie erinnern sich vielleicht, da hatten wir schon so Eigenschaften von Vektorraumhomomorphismen. Das war ein Lemma, das glaube ich 5 Teile hatte. Und jetzt kommen nochmal 6 Teile dazu. Da gucken wir, wie Vektorraumhomomorphismen sich bei Hintereinanderausführungen verhalten. Was machen die mit Erzeugnissen? Was machen die mit linear unabhängigen Mengen? Solche Sachen, das gucken wir uns am Donnerstag an.